Deutschlandfunk, Kultur heute.
Am Mikrofon begrüßt Sie Doris Schäfer-Noske. Etwa 20.000 Mal am Tag tun wir es, wir atmen und bewegen dabei rund 12 Kubikmeter Luft. Das alles klingt erstaunlich viel, vielleicht ja, weil der Mensch normalerweise gar nicht übers Atmen nachdenkt. Man atmet unbewusst, solange es funktioniert. Und erst wenn man Schwierigkeiten dabei hat, zum Beispiel wenn man krank ist, dann ist das beängstigend, denn wer nicht atmet, der stirbt. In der Kunst spielt der Atem dagegen eine sehr bewusste Rolle. Vom göttlichen Odem in der mythologischen Kunst, der Maler Materie das Leben einhaucht, bis hin zur Metapher für die Black Lives Matter-Bewegung, den berühmten letzten Worten von George Floyd, I can't breathe. Schon das Wort Inspiration vereint medizinische und geistige Deutungen, das Einatmen quasi als Aufnahme einer höheren Eingebung. Eine groß angelegte Ausstellung in der Hamburger Kunsthalle, die widmet sich jetzt dem Atmen und Carsten Probst hat sie für uns angeschaut. Herr Probst, anhand welcher Themen macht denn diese Ausstellung das Atmen, das man ja eigentlich gar nicht sehen kann, sichtbar?
Ja, Frau Schäfer-Noske, künstlerische, soziale, wissenschaftliche Aspekte mischen sich eigentlich in dieser essayistisch angelegten Ausstellung. Unausweichlich spielt natürlich auch die Corona-Pandemie mit diesen Atemschutzmasken eine Rolle bei Markus Schinwald, nämlich der zeigt so in surrealistischer Manier verschiedene Porträtköpfe mit teils grotesk verdeckten Mund-Nase-Partien. Aber es geht auch um ganz andere Themen, um Drogen in einer sehr schönen Fotoraum-Installation von Joachim Köster zum Beispiel, die auf eine kulturelle Schnittstelle eigentlich von Atem- und Bewusstseinserweiterung eigentlich verweist, nicht zuletzt eben auch als künstlerisches Mittel. Aber der Atem wird eben auch zur Metapher der Einhauchung, Sie nannten es eben der Inspiration, durchaus als politisches Memorial, kann man sagen. Der kolumbianische Künstler Oscar Muñoz hat auf einer Reihe kreisrunder Wandspiegel unsichtbare Porträts von Opfern politischer Gewalt aufgebracht, die nur dann sichtbar werden, wenn man nahe genug herantritt und gegen diese Spiegel haucht. Ja, und immer wieder spielt die Luft, die wir atmen, eine Rolle. Keine selbstverständliche Ressource, heißt es da. Eine ineinanderlaufende Bildfolge etwa von KI-generierten Waldbildern von Andreas Greiner zeigt eben so ein ständiges Werden und Vergehen der Wälder als Organismus des Weltatems sozusagen im Zeitraffer und damit eben den bedrohten Zustand des gesamten Ökosystems.
Das klingt ja, als stünde hier die politische Deutung des Begriffs im Vordergrund.
Ja, das tut sie in der Summe in jedem Fall. Ein weithin sichtbares Hauptwerk der Ausstellung wird in Kürze eine Projektion von Jenny Holzer sein auf die Fassade der Galerie der Gegenwart, bei der auch die letzten Worte von George Floyd aufleuchten sollen, I can't breathe. Und ein zweites, auch sehr raumgreifendes Hauptwerk stammt von Forensic Architecture, also dem britischen Recherchekollektiv, das unter dem Titel Cloud Studies, Wolkenstudien, insgesamt 11 aktuelle Dokumentationen von toxischen Wolken auf einer riesigen Leinwand zeigt. Und dabei geht es in erster Linie um solche Wolken als Teil von Umweltzerstörung und Kriegsführung. Dokumentiert und analysiert wird zum Beispiel der Abwurf von Chlorbomben im Syrienkrieg, der Einsatz von Tränengas bei Protesten oder auch das Vorgehen der israelischen Armee an der Grenze zum Gazastreifen, wo Giftstoffe aus Flugzeugen versprüht werden oder palästinensische Siedlungen mit Phosphorbomben beschossen werden.
Die Hamburger Kunsthalle hat ja in den letzten Jahren schon öfter und auch mit Erfolg Ausstellungen zu solchen Tätigkeiten des Alltags gemacht. Vor dem Atmen, da ging es auch schon mal um das Warten, um das Scheitern, auch um das Trauern. Sind das denn neue Formate, die das Museum näher an das reale Leben bringen sollen?
Ja, das kann man so sagen, obwohl ich nicht sagen würde, dass das jetzt unbedingt ganz neue Formate sind. Es sind essayistische Ausstellungen, die auch übrigens dazu dienen, die eigene Sammlung von alten Meistern, die ja seit der Renaissance verschiedenste Epochen überdeckt oder bespielt, seit einer ja in einen Kontakt mit der Gegenwartskunst zu bringen, die hier überall, also mitten hinein platziert werden in die Werke der Gegenwartskunst. Es hat dabei so etwas wie ein enzyklopädischen Bildungsanspruch. Man kann durch diese Ausstellung sozusagen meandern und verschiedenste Themen dabei immer wieder aufnehmen und diskutieren. Und ja, dieser Bildungsanspruch, der scheint in Hamburg sehr gut zu funktionieren, was also den Publikumszuspruch dieser essayistischen Ausstellungspraxis betrifft. Aber insgesamt ist es eigentlich eher eine konventionelle Hängung.
Vielen Dank. Carsten Probst war das über die Ausstellung Atmen in der Hamburger Kunsthalle. Die erste Frau in einem von Männern geprägten Traditionshaus vor 2 Jahren hat Barbara Mundel die Intendanz der Münchner Kammerspiele übernommen. Und seitdem hat sich das Theater verändert. Mundel interessiert sich nämlich vor allem für starke Frauen und für feministische Perspektiven. Das kann man an ihrem Team sehen, aber auch am Spielplan. Da ging es zum Beispiel schon mal um bayerische Suffragetten. Schließlich war München vor 120 Jahren eine Hochburg dieser Frauenbewegung gewesen. Ihre dritte Spielzeit hat Barbara Mundel jetzt mit einer Verneigung vor der französischen Schriftstellerin Claude Cahun eröffnet. La Mer Sombre, so der Titel des Projekts, das gestern Abend im Werkraum der Kammerspiele uraufgeführt worden ist. Sven Ricklefs war dabei.
Werdet ihr etwas von meiner Glut wissen wollen, wenn ich sie auf meinem Testament bette? Werde ich irgendetwas davon wollen, wenn man sich von Gesetz wegen sich selbst vermachen könnte? Sterben, um sich selbst zu gehören?
Das sind so Gedanken eines ebenso freien wie radikalen Gehirns, das nichts weniger wollte, als eindeutig zu sein und das sich doch zugleich im Kosmos ihrer Mehrdeutigkeit unbarmherzig auf der Spur blieb. Als Claude Cahun 1894 in Nantes in eine jüdische Intellektuellenfamilie hineingeboren wurde, nannte man sie Lucie René Mathilde Schwob. Mit 23 entschied sie sich für den geschlechtsneutralen Künstlernamen Claude Cahun und reklamierte damit selbstbewusst eine genderfluide Uneindeutigkeit für sich, die sie zeitlebens auch künstlerisch auslebte. Zusammen mit ihrer Stiefschwester und Lebensgefährtin, der Grafikerin Suzanne Malherbe, probierte sie verschiedenste Lebens- und Liebesmodelle, bewegte sich in den Salons der Pariser Surrealisten und streifte schreibend und fotografierend durch neu konstruierte Welten, in denen Gender Verhandlungssache war und die Gegenwart sich mit der Mythologie kollagieren ließ. Politisch aktiv floh das Paar vor den Nationalsozialisten auf die Kanalinsel Jersey, wo man sie nach der Besetzung 1944 verhaftete und zum Tode verurteilte, ein Urteil, das allerdings nicht vollstreckt wurde. Dafür wurden große Teile vor allem ihres fotografischen Werkes vernichtet.
Das Meer! Die einzige Liebhaberin, deren Arme uns immer geöffnet sind, die See!
La Mer Sombre nennt die Regisseurin Pina Karabulut nun an den Münchner Kammerspielen ihr aus Fragmenten kollagiertes Projekt und macht sich dabei die Tatsache zunutze, dass die symbolistisch-surrealen Gedankensplitter, mit denen die Autorin immer wieder tief in die eigene Seele schnitt, oftmals das Meer als dunkel schillernde Metapher berief. Dabei sind Norm und Moral gleichsam natürliche Feinde, die es zu überwinden gilt, ohne allerdings, dass damit schon alles gewonnen wäre.
Der Mensch träumt immer vom Individualismus, vom Ungeteilten. Dabei zerbricht der Körper immer in Geist, Seele, Fleisch.
Diese unvereinbare Trinität hat Claude Cahun zeitlebens beschäftigt, als Quelle der Lust ebenso wie der Verzweiflung. Und so ist es wohl kein Zufall, dass auch Pina Karabulut das schillernd changierende Ich, das da spricht, auf der Bühne ebenfalls in eine spielende Trinität auflöst. Thomas Hauser, Großwantje Kohlhoff und Christian Löber sind ein szenisches Wir, ausgestattet mit den gleichen schwarzen Langhaarperücken und den engen, schlangengestreiften Bodies, die hier Schenkel freilassen, dort Brusthaar. Sie sind mal fast abstrakte Sprechpuppen, die Cahuns nicht immer leicht konsumierbare Aphorismen mit gehacktem Körperrhythmus zum Besten geben, mal sind sie Liebende, die sich durch fluide Konstellationen hindurchwechseln. Das passiert im Schaum einer hereingerollten Badewanne, auf den Streben einer herumstehenden stählernen Laube oder einfach so vor dem blütenrosa Hintergrund. Dabei entsteht eine konsequente Form, die den ebenso ironisch scharfsinnigen wie selbst analytisch schonungslosen Text mit Leichtigkeit durch den 60-minütig kurzen Abend trägt. Und so weist La Mer Sombre an den Münchner Kammerspielen auf erfrischend spielerische Weise auf eine beeindruckend eigenwillige Künstlerin und ihren speziellen Kosmos hin, den es nicht nur in ihren Fotos, sondern auch in ihren Texten zu entdecken gilt, von denen gerade einige erstmals in deutscher Übersetzung bei verschiedenen Verlagen in diesem Herbst erscheinen sollen.
Sven Rikleffs war das zum Spielzeitauftakt an den Münchner Kammerspielen. In den vergangenen Monaten sind im Ukraine-Krieg laut Medienberichten einige Archive beschädigt worden, manche sogar zerstört. Das Bundesarchiv sieht durch diese Entwicklungen das kulturelle Erbe der Ukraine in Gefahr. Die Zerstörung von Archiven bedrohe das kulturelle Gedächtnis des Landes, so der Präsident des Bundesarchivs Michael Hollmann. Dokumente würden zerstört, die Erinnerung und Identitätsbildung erst möglich machten. Hollmann äußerte sich anlässlich einer Online-Konferenz des Pilecki-Instituts in Berlin, bei der es seit heute Nachmittag um das gefährdete ukrainische Erbe geht, aber auch um die Frage, wie man in der Ukraine bisher helfen konnte und weiterhelfen sollte. Der Historiker Bert Hoppe hat sich viel mit diesen Themen beschäftigt und ich habe ihn nach seiner bisherigen Bilanz der Hilfsmaßnahmen für die Archive gefragt.
Bislang hat das Bundesarchiv sich ja vor allem darauf konzentriert, Material zu schicken, mit dem unmittelbar Dokumente geschützt werden können, die besonders wertvoll sind, also feuerfeste Schränke, aber auch Archivboxen, mit denen Archivmaterial, Dokumente gesichert werden können, die an andere Orte umgelagert werden.
Interessant wäre ja vor dem Hintergrund vor allem die Digitalisierung, damit es dann nicht mehr zerstört werden kann. Wie weit ist man denn da gekommen?
Bislang hat das Bundesarchiv 2 Archivscanner in diesem Sommer in die Ukraine geschickt. In manchen Archiven schaffen es dort die Mitarbeiterinnen, mehrere tausend Seiten pro Tag zu scannen, wobei man natürlich beachten muss, dass in der gesamten Ukraine einige Milliarden Seiten von Dokumenten liegen, sodass es halt sehr lange dauern wird, einen großen Anteil dieser Dokumente einzuscannen.
Hat sich denn nun die Gefahr für die Archive und damit für das kulturelle Gedächtnis der Ukraine durch die Scheinreferenten noch einmal vergrößert?
Es besteht die Befürchtung, dass die russische Führung verstärkt vor allem zivile Infrastruktur angreifen wird. Und in dem Zusammenhang könnte es auch sein, dass dann Objekte des kulturellen Erbes angegriffen werden.
Weiß man denn überhaupt etwas über den Zustand der Archive in diesen Gebieten?
Also wie der Zustand, wie die Lage in den besetzten Gebieten ist, da weiß man sehr wenig darüber. Was bekannt ist, also wo etwas mehr Informationen besteht, ist zu der Lage auf der Krim und in Donetsk und Luhansk, also in den seit 2014 besetzten Gebieten. Und da kann man feststellen, dass es fehlende Mittel gibt, um die dortigen Archivbestände zu sichern. Das heißt also, es gibt zum einen das Problem, dass die Akten möglicherweise durch die russischen Behörden gesäubert werden, aber zum anderen auch, dass dort einfach durch Korruption, durch fehlende Aufsicht etwas gestohlen wird.
Das heißt, es ist durchaus möglich, dass dort auch schon so eine, sage ich jetzt mal, Umschreibung der Geschichte auch durch die Säuberung der Archive stattgefunden hat.
Das ist auf jeden Fall so, da schon allein die Tatsache, dass diese Akten nun als Teil des russischen Kulturerbes umdefiniert werden, dort auch andere Maßstäbe angelegt werden, welche Materialien überhaupt überlieferungswürdig sind. Denn das ist ja eine Aufgabe, vor der Archivare immer stehen. Welche Teile der Überlieferung sind wichtig, um sie aufzubewahren und welche Teile kann man in den Reißwolf geben?
Gibt es denn eine Hierarchie nach dem Motto, diese Archive mit ihren Dokumenten, die dürfen auf gar keinen Fall verloren gehen?
Aus ukrainischer Perspektive sind es natürlich Dokumente über die ukrainische Nationalbewegung im 19. Jahrhundert, die ja auch dann versinnbildlicht, dass die Ukraine nicht, wie Putin behauptet, ein Konstrukt sei, was von Lenin nach der Oktoberrevolution gewissermaßen erfunden worden ist. Was halt problematisch ist, dass es ja in solchen Archiven unglaublich viel Material gibt, in das noch nie eine Forscherin oder ein Forscher einen Blick reingeworfen hat. Und wenn ich das mal an einem Beispiel verdeutlichen kann, jetzt aus deutscher Perspektive, ich bin bis zum 15. Februar diesen Jahres in Kiew gewesen und habe dort im Archiv des ukrainischen Geheimdienstes gearbeitet. Dort sind zum Beispiel allein 40 Bände mit Material über die Überwachung des deutschen Generalkonsulats in Kiew aus den 30er Jahren zu finden, wo noch nie ein deutscher Forscher offensichtlich reingeschaut hat und wo auch sehr interessante Berichte darüber sind, wie die deutschen Diplomaten beispielsweise im Januar 33 auf die Machtübernahme der Nationalsozialisten reagiert haben.
Konnten Sie die sichern?
Ich habe von gerade diesen Dokumenten dann natürlich einiges abfotografiert, aber wie gesagt, das waren 40 Akten, von denen ich mir drei angeschaut habe und dann auch nur ausschnittsweise etwas fotografieren konnte, weil jede dieser Akten etwa 300 bis 400 Blatt umfasst.
Wie sollte man denn aus Ihrer Sicht jetzt in Deutschland weiter vorgehen mit der Hilfe? Was ist jetzt dringend geboten?
Das Wichtigste wäre sicherlich, dass die Digitalisierung der Bestände mit einem noch viel größeren Engagement vorangetrieben wird, weil das die wichtigste und beste Möglichkeit ist, das kulturelle Gedächtnis der ukrainischen Archive zu sichern.
Das war der Historiker Bert Hoppe über Hilfsmaßnahmen für die Archive in der Ukraine. Übermorgen, da wird in Brasilien ein neuer Präsident gewählt und es wird wohl einer werden, der das Amt schon einmal innehatte. Der linke Herausforderer Lula da Silva führt nämlich in Umfragen vor dem rechtspopulistischen Amtsinhaber Bolsonaro. Auch Lula ist ja schon mal Staatschef gewesen von 2003 bis 2011. Im Wahlkampf ist Klimaschutz ein wichtiges Thema gewesen. Trotz der verheerenden Brände sieht Bolsonaro den Regenwald weiter als wirtschaftliche Nutzfläche. Im Wahlkampf setzte er auf die Unterstützung von Fußballstars. Neymar hat sich da zum Beispiel einspannen lassen. Dagegen baut Lula auf Rückenwind aus der Kulturszene. Steht also die Kultur geschlossen auf der Seite Lulas? Nicht ganz, wie Burkhard Birke berichtet.
Auch so klingt der Wahlkampf in Brasilien. Das Duo Sertanejo Mateus und Cristiano stimmt Bolsonaros Wahlkampfhymne Capitão do Povo, Hauptmann oder Kapitän des Volkes, an. Brasilianische Country Music. Dass die Favela Lula wählen soll, riefen indes die Rapper beim großen Musiker-Happening dieser Tage für den linken Ex-Präsidenten. Country gegen Rap, Land gegen Stadt, keineswegs. Richtig ist jedoch, unter den wenigen Künstlern, die sich offen für Amtsinhaber Bolsonaro ausgesprochen haben, sind vor allem Interpreten der Sertanejo-Musik. Gäbe es eine Abstimmung nur unter Kunstschaffenden, so würde Luiz Inácio Lula da Silva locker und haushoch im ersten Wahlgang gewinnen. Das Kulturministerium, das Bolsonaro abgeschafft hat, will er wieder einführen, die drastischen Kürzungen im gesamten Kultursektor wieder zurücknehmen.
4 Billionen Reais.
Um 4 Milliarden Reais, 800 Millionen Euro, waren die Mittel für die Filmbranche gekürzt worden, sagt Claudia Monteiro, die für die internationale Vermarktung des brasilianischen Films zuständig ist. Viele Produktionsfirmen mussten schließen, die gesamte Kultur war nicht existent. Was Bolsonaro wollte, waren Filme über das Militär. Die vom Kongress genehmigten, auch als Pandemiehilfe gedachten Gelder sollen jetzt nächstes Jahr fließen. Während sie singen, zeigen bekannte Sänger wie Gaetano Veloso, Gal Costa und Schauspielerinnen wie Aline Moraes und Claudia Abreu zunächst mit der Hand eine Pistole, aus der dann ein L für Lula wird. In einem anderen, etwas älteren Video singen Schauspieler wie Wagner Moura, Bruno Gagliasso mit den Sängern Lenin und Celia Duncan die Hymne an den nicht nominierbaren. Gemeint ist natürlich Bolsonaro.
Disse que se tivesse filho homossexual, preferiria que o progênito morresse. Para uma mulher disse que não a estupraria, porque você é feia, não merece.
Der Text erinnert an Sprüche Bolsonaros, wonach er lieber einen Toten als einen schwulen Sohn hätte und eine linke Abgeordnete nicht vergewaltigen würde, weil sie es nicht verdiene.
Eine Aussage von 2003, die Bolsonaro auf gerichtliche Anweisung zurückgezogen hat, die dem Wahlvolk jetzt aber musikalisch in Erinnerung gerufen wird. In einem extrem polarisierten Wahlkampf hört aber wohl jede Seite nur die Hymnen, in denen dem eigenen Kandidaten gehuldigt und der andere verspottet wird. Brasilien über alles, Gott über alles. So wirbt der evangelikale Christ Bolsonaro auch musikalisch um die Wählergunst. Und die wird ihm durchaus auch aus dem Kunstmilieu zuteil, erklärtermaßen von dem Schauspieler Malvino Salvador, den Sängern Sergio Reis, Gustavo Lima und Zezé Di Camargo. Für Aufsehen sorgte allerdings Popstar Anita, einst bekennende Bolsonaro-Wählerin. Sie will jetzt Lula wählen, obwohl sie sich eigentlich einen dritten Weg wünschte, sagte der Star, kurz nachdem ein Anhänger von Bolsonaro einen erklärten Lula-Wähler im Streit ermordet hatte. Wie vielen Künstlern macht Anita das Klima zunehmender Gewalt Sorgen. Und die Gewalt könnte je nach Ergebnis am Sonntag sogar noch eskalieren.
Brasiliens Kulturszene vor der Wahl, das war ein Beitrag von Burkhard Birke. Gestern wurde die Autorin und Friedenspreisträgerin Tsitsi Dangarembga in Simbabwe zu einer Bewährungsstrafe von 6 Monaten und einer Geldstrafe verurteilt. Über die Reaktionen auf das Urteil in Deutschland jetzt mehr in den Kulturnachrichten mit Enne Seidel.
Genau wie schon in den vergangenen Monaten, als der Prozess noch lief, gab es auch jetzt nach der Urteilsverkündung erneut scharfe Kritik, zum Beispiel von der ehemaligen Justizministerin Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger. Das Urteil gegen Tsitsi Dangarembga sei ein perfider Angriff des Regimes in Harare auf Freiheit, Demokratie und Menschenrechte, schrieb die FDP-Politikerin auf Twitter. Auch die Berlinale, in deren Jury Dangarembga in diesem Jahr saß, und die Schriftstellervereinigung PEN erklärten sich erneut solidarisch mit der Autorin. Cornelia Zetsche, Vizepräsidentin des Deutschen PEN-Zentrums, sagte nach der Urteilsverkündung:
Dieser Tag ist für Tsitsi Dangarembga angesichts der Verurteilung doch ein schwarzer Tag. Es ist aber auch ein schwarzer Tag für die Meinungs- und Pressefreiheit weltweit, die ja Basis ist jeder Zivilgesellschaft, die unveräußerlich ist für jeden Bürger und unabdingbar für Schriftsteller und Journalisten, die schreiben und texten.
PEN-Vizepräsidentin Cornelia Zetsche zum Urteil gegen Tsitsi Dangarembga. Die preisgekrönte Autorin stand in ihrem Heimatland Simbabwe vor Gericht, weil sie vor gut 2 Jahren an einer regierungskritischen Demonstration teilgenommen hatte. Ihr war daraufhin Landfriedensbruch und öffentlicher Aufruf zu Gewalt vorgeworfen worden. Der Anwalt von Tsitsi Dangarembga hat bereits angekündigt, gegen das Urteil Berufung einzulegen. Heute geht in Mexiko-Stadt ein großer Kulturgipfel der UNESCO zu Ende. Seit Mittwoch haben sich Vertreterinnen und Vertreter aus über 150 Ländern über Kultur und Kulturpolitik ausgetauscht. Und sie konnten sich offenbar auf eine gemeinsame Erklärung einigen, die noch heute Abend verabschiedet werden soll. Das teilte die deutsche UNESCO-Kommission mit. In dieser Erklärung fordern die Staaten unter anderem, dass die Kultur als globales öffentliches Gut anerkannt werden müsse und gerade in Krisenzeiten staatlich unterstützt werden sollte. Ein weiteres Ergebnis des Gipfels: Die UNESCO will ein neues Weltkulturforum gründen, das ab 2025 alle 4 Jahre tagen soll. Die Komische Oper in Berlin soll saniert, umgebaut und erweitert werden. Das allerdings wird wohl deutlich teurer als bisher angenommen. Laut der zuständigen Berliner Senatsverwaltung dürfte die Sanierung knapp 440 Millionen Euro kosten. Vor 4 Jahren war man noch von knapp 230 Millionen ausgegangen. Es wird also fast doppelt so teuer wie geplant. Grund für die Mehrkosten seien unter anderem die gestiegenen Baupreise, heißt es aus Berlin. Und zum Schluss noch diese Personalie. Der Dirigent François-Xavier Roth übernimmt ab 2025 die Leitung des SWR-Symphonieorchesters. Er folgt auf Theodor Kurenzis, der seit 2018 am Pult des Orchesters steht.
Enne Seidel war das mit den Kulturnachrichten und damit geht Kultur heute zu Ende. Die Informationen am Abend berichten nach den Nachrichten unter anderem über die neuesten Entwicklungen im Ukraine-Krieg. Am Mikrofon verabschiedet sich Doris Schäfer-Noske. Ich bedanke mich für Ihr Interesse und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.